Ey, ich muss dir was erzählen, Mann.
Erzähl.
Ich bin wieder krass auf dem Anime-Train.
Okay, alright.
Weil ich habe nicht viel Zeit. Ich muss ehrlich sein, zwischen drei Kindern, ey, da bleibt mir eine halbe Stunde, Stunde am Abend so für mich selber.
Maximal.
Digga, I'm on it, Alter. Ich bin, ich habe Jujutsu Kaisen komplett nochmal angeguckt. Bin jetzt wieder bei der zweiten
Okay.
Season. Davor, Solo Leveling hatte ich dir empfohlen. Ich habe schon,
Ja.
was habe ich auf der To-Watch-List? Ist Full Metal Alchemist, habe ich noch nie gesehen. Das ist da drauf. Habe ich gehört,
Okay.
habe ich sehr gute
Okay,
Sachen gehört.
da hast du zwei Optionen. Du kannst entweder das Normale anschauen oder Fullmetal Alchemist Brotherhood.
Ja, ich habe
Ist
gehört,
dieselbe
Brotherhood ist krasser.
Story.
Ja.
Ja, Brotherhood ist auf jeden Fall krasser, ja.
Okay, und das ist auf der Liste. Und dann, ich habe die vierte Season von Attack on Titan noch nicht gesehen und die muss natürlich auch geguckt werden. Also,
Oh, das heißt, du hast Attack on Titan noch
ich habe
gar
es gar
nicht
nicht
fertig?
fertig geguckt. Nee, nee, Mann.
Ah,
Weil ich
ja.
weiß schon, es ist
Come
immer
on,
so,
let's go.
wenn das dann immer ewig dauert mit der nächsten Season, dann vergesse ich immer zu viel los,
Ja.
aber. Ich bin wieder dabei, Alter. Das macht echt, echt
Du
lieb.
bist back. Alright, gut, gut. Ey, ist auch eine gute Zeit, Bro. One Piece ist zurück auf Netflix, Bro. Das heißt, du kannst einsteigen jederzeit.
Digga, na, Netflix, sorry, bei One Piece bin ich raus. Ist zu spät. Der Zug ist abgefahren.
Ich sage
Ich
echt,
bin.
One Piece ist was, das. Du kannst es mit deinen Kids anschauen, Bro. Das ist die ersten 400 Folgen komplett PG, kids-freundlich, easy Themen, gut,
Ja.
böse.
Ich habe den schon versprochen, sobald. Ein bisschen älter werden und ein bisschen Zeit haben. Wir fangen Dragon Ball, die komplette Saga, Mann. Von klein.
Ja.
Kleiner Goku bis komplett Dragon Ball Super, Alter. Wir schauen alle 1000 Folgen durch, Mann. Weil
Ich
das,
weiß,
Alter,
es
der
ich höre es für
Typ,
viele Leute.
Adversity, Alter, und Fight durch Pain und einfach und immer sich verbessern wollen. Da ist kein besserer Teacher da draußen, Alter, wie Dragon Ball. Ich
Ich
sag's dir.
weiß nicht warum, Mann. Ich glaube, weil ich einfach, das war, ich habe Dragon Ball knapp verpasst, als ich angefangen habe, nachmittags so alleine fernsehen zu dürfen und sowas, weil meine Mom nicht da war.
Ja.
Da war Dragon Ball schon nicht mehr bei RTL 2 im
Siehst du,
Programm.
ja. Schau, ich
Das
bin auch
heißt,
gewachsen.
das war schon weg. So, ich weiß noch, die älteren Kids, als ich in der Grundschule war, da hatten die älteren Kids hatten so Dragon Ball Z, so Sticker oder so Dragon Ball Z-Karten, mit denen die so Flattern gemacht haben und sowas. Und ähnlich wie, glaube ich, bei Bundesliga gab es so ein Heft, wo du so die Sticker
Ja,
reingeklebt hast
hatte ich
damals
auch,
mit Dragon Ball.
genau.
Aber das habe ich verpasst. Da war ich noch zu jung. Das heißt, bei mir war das dann Yu-Gi-Oh! War ganz krass. Und dann aber, als ich One Piece zum ersten Mal gesehen habe, Bro, dann
Dann war es
sofort.
vorbei.
Weil Dragon Ball ist krass, aber Dragon Ball, das ist ein bisschen, das ist so zu exotisch. Das ist so Saiyajins, Aliens, dies, das. One Piece sind einfach ein Dude mit seinen Freunden und er geht einfach raus und haut Leuten auf die
Oh
Nase. So,
shit,
that's
Alter.
that's it.
Aber ganz, du bist bei Dragon Ball auch gar nicht. Hast du jemals ein paar Folgen geguckt oder?
Ich hab's angeschaut, bis Goku zum ersten Mal gestorben ist, als so Raditz oder sowas
Krass, du bist ja
kam
komplett.
ganz am
Also, das ist
Anfang.
ja Dragon Ball Z, diese
Erste
Saiyajin-Saga.
Staffel, ja.
Boah, krass, okay.
Aha.
Ja, du bist
Ja, das
dann
war mein
echt nicht in der
erster.
Materie drin. Musst du mal. Wenn du
Ja,
mal ein
aber
bisschen extra Zeit
ich
hast,
weiß.
Mann.
Ja, wenn, ich glaube, wenn One Piece wirklich mal fertig ist,
Er will
dann
ja nicht.
steige ich bei Dragon Z mein. Es kommt, es kommt. Es sind, glaube ich, noch gute 300 oder 500 Episoden oder sowas noch.
Ja? Ist der Manga schon
Angeblich.
fertig? Also
Ich
das
glaube nicht.
Buch
Ich bin
auch
mir
noch
nicht
nicht
ganz
fertig.
sicher.
Naja. Naja. Aber nee, wollte ich
Aber
einfach mal erwähnt
Leute
haben.
reden davon, dass innerhalb der nächsten Jahre soll es langsam mal zum Ende kommen.
Ja, wir
Oh.
werden sehen.
Für die Leute, die einschalten wegen Football, wir kommen gleich auf das Thema zurück. Game Changers Podcast, ihr wisst, wie wir es mögen bei diesem International Broadcast. Wir fangen einfach mit irgendwas an. Aber gehen ins Intro rein. Let's go.
Willkommen, willkommen, Leute, was geht ab? Es ist Folge 54. Willkommen bei Game Changers. Einiges zu besprechen. Wir haben heute eine Home-Team-Folge. Das heißt, es ist nur Jakob und ich am Start. Heute kein Gast. Aber wir gehen ein bisschen ein auf die aktuellen Themen. Wir reden ein bisschen über Jakobs neues Team, seine erste Woche OTAs. Heute ist Freitag, also gestern war der erste Tag des NFL-Drafts. Erste Runde ist in the books. Wir gehen da ein bisschen drauf ein und dann sonst noch ein bisschen Updates, was bei uns abgeht. Aber first things first. Jakob, was geht ab, Brudi?
zurück in Nashville im Office, wie du siehst.
Yes, sir.
There's some lights going in here. Zurück im Office. Das Einzige, was jetzt bei den OTAs natürlich, wie gesagt, ich habe beim letzten Mal angesprochen, ist ein bisschen cool, ich krieg Schlaf. Ich bin aber natürlich auch für 5 Tage die Woche einfach nicht im Haus. Das heißt, cool wieder zu Hause sein, cool mit dem Baby zu sein. Aber ja, man, Houston, crazy, wow. Erste Woche, neuer Lockerroom, neue Teammates. Einige Jungs natürlich, die du kennst, mhm, die dich kennen. tatsächlich, einige der Jungs kennen auch Game Changers. Also, die wissen, glaube ich, nicht, wovon wir reden, aber. Nice. Yeah, yeah, you, Mark, you doing that podcast, right? What, game Changers? Yeah, nice. Yeah, I seen that.
Hast du irgendwelche Teammates, mit denen du davor schon mal gespielt hattest? Oder ist alles neue Gesichter?
Okay, ja, pass auf, wir können College anfangen. College-Teammates: Derek Barnett, Daryl Taylor, beide aus der Tennessee-Zeit. Nice. Und dann Jungs, mit denen ich gespielt habe. D'Angelo Ross, J.J. Taylor waren beide Rookies in New England in meinem zweiten Jahr. Gibt euch noch ein paar mehr. Ich überlege gerade. O-Line. Oh, Trent Brown.
Oh, krass. Großer, ja,
Big Trent Zeit, Brown.
Ja, kenn ich auch.
Aus der Patriots-Zeit. Riesiger ja, Tackle, mit dem ich gespielt habe. Niners, kennst du ihn, ja.
Das ist die Brotherhood, Alter, in der NFL ist so klein, Mann. Du kennst immer jemanden von College, von NFL, von einem Team, Alter.
Und dann halt einige Jungs, gegen die du halt schon, klar, keine Ahnung, x-mal gespielt
oder
hast, hier drüben oder da drüben.
Du trainierst zusammen Off-Season, Alter, du kennst immer Leute.
Oh, ja, ein Guy, ein Linebacker, glaube Jake Yellick, hat bei Bomberitos sein Draft Prep gemacht. Nice. Das heißt, ich kenne ihn von da noch. Dann Henry Toe, Linebacker bei Tennessee, ist dann nach Alabama getransfert.
Okay.
Ich habe zwar nicht mit ihm gespielt, aber so von seiner Karriere immer viel mitbekommen und sowas.
Ja, ja, ja.
Der Boy darf sich leider nie wieder in Tennessee blicken lassen, Digga. Die haben so.
Nach dem Transfer.
Der und Nico Amaliava, die haben so die zwei Wanted-Poster, die so, wenn die hier nach Tennessee kommen, Digga, die kommen mit Pitchfork und Fackel und sowas und Teeren und Federn, die Jungs, die jagen die aus der Stadt oder sowas.
Ja, ja.
Das ist ganz schön.
Wer, der andere ist der Quarterback oder wer ist das?
Der andere ist der Quarterback,
der jetzt
ja,
gerade in den News ist, weil er zu viel Geld wollte,
genau,
und sind direkt ausgekickt, ne? Schon ja, crazy, ganz kurz darauf eingehen, Alter. Der Typ hat im College, hat ein Jahr erst gestartet und ist jetzt in seine zweite Saison, hat noch 3 Jahre Eligibility übrig und wollte direkt erstmal 4 Millionen in NIL Money. Aber ich fand's geil.
Per Season.
Alter, weißt du, was das für ein Geld ist, Mann? Das hat Brock Purdy, der 3 Jahre gestartet hat, 2-mal NFC Championship. Das hat der noch nicht verdient.
Hat der noch nicht verdient.
aber ich fand es auch ganz geil vom Coach einfach zu sagen, Alter, niemand ist größer als Team, weißt du? Und wenn du so eine absurde Asking Price hier hast, Alter, raus hier, Alter, machen wir nicht.
Ich glaube, was den Deckel zum Sprengen gebracht hat, war, dass er ein Training hat ausfallen lassen, also sozusagen ein Holdout gemacht hat,
ne?
Auf Spring Practices.
Krank.
Und ist natürlich, also irgendjemand muss der Erste sein, der das Ganze probiert am College. Das war klar, dass es irgendwann kommt. Ich glaube, dass in seiner Situation seine Seite sich ein bisschen verzockt hat damit. Ich glaube, der Fakt, dass du nicht beim Training warst, hat die Coaches so bloßgestellt, bisschen vor dem Rest der College-Welt. Er hat die ein bisschen so in Zugzwang gebracht, die Schule in Zugzwang gebracht, dass sie zurückschlagen mussten mit was Stärkerem, sagen, okay, wir ziehen die Reißleine.
Genau, um einfach halt,
um ihr Gesicht zu behalten.
Genau, das ist das Ding. Ja. Aber wie, du verfolgst Tennessee, wie ist er denn ein krasser Spieler? Ich habe da gar nicht so viel mit.
Er war auf jeden Fall, er war ein stabiler Quarterback, jetzt sicherlich nicht einer von den irgendwie Top 10 oder sowas letzte Season, aber gut genug, dass Tennessee in die Playoffs gegangen ist.
Ja.
Und in den Playoffs hat er ein toughes Spiel gemacht in, glaube ich, Ohio war das, bei Ohio State oder sowas. Also es war auf jeden Fall kalt. Es war bockelkalt bei dem Game. Hat in der Kälte da trotzdem weitergekämpft, obwohl Tennessee wirklich haushoch verloren hat. Sehr deutlich verloren hat. Ohio State ist dann später National Champion geworden. Das heißt, gegen den Meister kann man auch mal verlieren, wenn man noch einen Freshman-Quarterback hat. Mhm. Aber ich glaube, die Expectation war ein bisschen, dass er sich jetzt auf jeden Fall im zweiten Jahr nochmal um einiges steigert. Klar. Dass da nochmal ein großer Schritt nach vorne gemacht wird. Und dann natürlich mit solchen Headlines in ein zweites Jahr einzusteigen,
ich wundere mich, wie das funktioniert, ob diese Jungs tatsächlich schon irgendwie Agents haben oder ob die da irgendwie.
Ja, die haben Agenten.
Ja?
Die haben Agenten.
Ach, tatsächlich. Und
weil das ist nämlich,
die haben da Jungs in ihrem Ohr, die den Advice geben, so, hey, das ist, wo ich dein Market Value sehe und das ist, wonach du fragen solltest.
Also dein Market Value musst du nicht mal deinen Agent fragen, sondern es gibt online Seiten, die Jungs ranken, was ihr NIL-Value angeht.
Es ist so eine Profiliga mittlerweile. Es ist so crazy,
Alter. Es ist eine Profiliga, aber es ist eine Profiliga ohne Regeln.
Genau.
Weil was ist die Regel in der NFL? In der NFL ist die Regel, dein Agent bekommt maximal 3% von deinem vertraglichen Gehalt. Ja. Was du dir an Marketing-Sachen off the field organisierst, da kann er sich mehr nehmen, das ist zwischen euch. Aber was deinen Vertrag angeht, kriegt er maximal 3%. Mhm. Und was du jetzt aber am College hast, ist, du hast kein Framework, du hast kein Regelbuch, du hast kein Collective Bargaining, genau. Dass irgendwie irgendwas negotiated ist. Es gibt keine Altersabsicherung, es gibt keine Krankenversicherung oder sowas nach deiner College-Zeit, sondern es ist wirklich nur, was du dir bar auf die Hand negotiaten kannst und genauso mit deinem Agent. Das heißt, warum viele Agenten in diesen NIL-Markt reingeprescht sind, ist, weil du 30-40% nehmen kannst von dem, was du für die Jungs negotiatest.
Aber wie läuft das?
Im Vergleich zu 3% den Pros.
Die Agenten, ich weiß nicht, wie tief du da in der Materie drin bist, aber negotiaten die direkt mit der Schule? Oder?
Es ist zweierlei. Es ist, also du hast, diese Schulen haben normalerweise wie in der Politik würdest du so ein Superpack nennen. Also diese Verbände von Donoren, wo das ganze Geld sozusagen sitzt. Ja. Ja, und das ist dann sozusagen eine separate Organisation und die werden dann sozusagen bezahlt dafür, dass sie bei 2-3 Fundraising-Events für diese Charity erscheinen, okay. Sozusagen. Okay, also das so rum wird die Auszahlung stattfinden, weil es ist ja immer noch, die sind ja immer noch keine Profis, offiziell. Mhm. Auf Papier musst du auch dazu sagen, sie sind immer noch nicht Angestellte von der Universität, sondern sie dürfen nur mit Marketing Geld verdienen. Mhm. Das heißt, es wird sagen, ihnen diese ganzen Nummern, die wir hören, sind sagen, hey, ja, du kriegst dieses Geld für bestimmte Marketing-Activities für die Schule, für was wir negotiaten. Und ich glaube, da stellt sich das Ganze zusammen von der Seite, dass der Coach sozusagen mit der Organisation reden muss, die das Geld stellt und gleichzeitig dann natürlich auch mit dem Spieler oder dem Agent das Ganze aushandelt. Also ein bisschen so in einem Dreieck geredet wird.
Alter, wie irre das ist einfach. Ich meine, ich bin eine Weile aus dem College, 10 Jahre, ne? Aber was da in diesen 10 Jahren passiert ist, absolut, bei mir war nichts. Es gab kein NIL, da gab es absolut, das war die größte Strafe. Du hast Schulen haben diese Death Penalty bekommen, wenn da irgendwas mit Geld unterm Tisch gelaufen ist, jetzt, boom. Mhm. Fragen Jungs nach 4 Millionen pro Jahr.
Es ist so, dass du fast schon Paranoia gekriegt hast, wenn wegen irgendwie kostenlosen Eintritt in den Club eine Runde Pommes für alle oder sowas so auf Nacken vom Restaurant.
Ich weiß noch, Alter, wir sind nach dem Game, gehen wir zum Chili's oder Applebee's, ein von diesen Local Restaurants und der Waiter sagt oder der Manager sagt, hey, das ist super Spiel heute, das geht auf uns. Mhm. Sowas haben wir uns schon gedacht, so, oh shit, das ist gegen NCAA
Rules. Oh shit, ich weiß nicht, ob das rauskommt.
Wenn
das
rauskommt, sind wir in trouble.
Ja.
Crazy, man. Absoluter Crazy, Alter. Ja, ich bin gespannt, wo das hinführt. Aber ich denke, das wird so ein bisschen auch der Startschuss sein, dass da, das muss irgendwie geregelt werden. Da müssen irgendwelche, wie du vorhin angesprochen hast, vielleicht ein Collective Bargaining Agreement oder irgendwie, oder ein Salary Cap, irgendwie muss es geregelt werden, weil im Augenblick ist es einfach so ein Wild West, es ist ein Free-for-All, Leute machen was. Diese armen Jungs werden halt auch, die werden halt von diesen Sharks, von diesen Agenten teilweise halt ausgenommen, weißt du, wie du sagst, 30-40%, Alter, das ist ja auch, du hast ja dann im Endeffekt nicht mehr das beste Interesse von deinem Klienten, so im Mind, du willst einfach so viel Kohle wie möglich machen, weißt du?
So viel Kohle wie möglich, ja.
Was ja auch nicht richtig ist, also auch echt. Ja. Echt
und gleichzeitig hast du halt auch, da hast du immer diese Situation, dass du einem jungen Menschen einen Haufen Geld in die Hand reindrückst, im Alter von irgendwie 18, 19 Jahren, ohne dass du irgendwelche Guardrails oder, ja, oder Altersvorsorge, Protections, genau, oder sowas oder für ihn reinbaust, 401k, irgendwas.
Sag ihm so, hey, ja, lass mal dein Geld anlegen. Da ist ja, die haben ja nicht genug, ja, Informationen und einfach nicht genug Hilfe.
Ja. Und dieses Geld anlegen, das kann ja auch nicht irgendwo und irgendjemand sein. Weißt du, ich meine, weil wenn den Jungs wird immer gesagt, ja, du musst dein Geld anlegen, Digga, es sind so viele so Fake-Financial-Gurus in den USA unterwegs, die besonders auf Pro-Athletes angesetzt sind.
Genau.
Weißt du, ich meine, besonders. Deswegen war ich bei Pack am Anfang so skeptisch. Ja, du musst immer in den USA, Digga, jeder von diesen Financial-Dudes erzählt dir immer, ich mach dies, ich investiere und dieser Kevin Garnett investiert mit mir oder Shaq investiert mit mir, um irgendwie das Vertrauen aufzubauen, Bro. Cap, so viel
alle
Cap
so,
dabei.
Ja, ich habe so ein, ey, das ist das Investment deines Lebens und wir machen quick, fast money und es wird 10x, was wir reintun. Existiert nicht, Leute.
Generational wealth. Generational wealth.
Aber das ist halt das Ding. Das Problem ist, wenn du es nicht besser weißt, dann kannst du auf jeden Fall da auf so eine Falle reinfallen. Also das ist auf jeden Fall crazy. Aber ja, lass zurück zum originalen Thema gehen.
Ganz kurz noch an dem Thema. Kollege von mir, mit dem ich gespielt habe, Brandon Copeland, Linebacker, einer von diesen Jungs, der wirklich sehr smart ist und gerade in so ganzen finanziellen Fragen immer vorne mit dabei war, der hat mit ein paar Leuten eine Organisation gegründet, Athletes Org.
Nice.
Die sind daran, im Hintergrund an sowas zu arbeiten, dass sie versuchen, wie eine Union für College-Spieler aufzubauen, die dann eventually in Collective Bargaining machen kann mit der Gegenüberseite, damit diese Arbeitsverhältnisse eben geregelt werden können.
Ja, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall gebraucht. Aber wir waren bei dir. Okay, wir sind in Texas, wir haben einige Teammates, die wir kennen. Nehmen uns mal mit in die Woche. Also, wir haben letzten Montag angefangen. Wie schaut jetzt die Phase 1 von OTAs bei euch aus?
Ja, Phase 1, auch geregelt vom CBA, sind Workouts, 2 Stunden Workouts, 2 Stunden Meetings mit dem, also deinen Coaches an 4 Tagen.
Okay.
Das heißt, Teams gehen entweder Montag bis Freitag mit einem Mittwoch off oder Montag bis Donnerstag mit einem längeren Wochenende. Wir haben ein längeres Wochenende, darum kann ich immer am Wochenende jetzt zurückfliegen und mit dem Baby abhängen. Aber ja, es sind einfach, du trainierst, du hast ein Conditioning oder irgendwie Run-Session auf dem Feld, machst irgendwas in Cleats, danach geht's in Weight Room, bisschen Gewicht erheben und dann noch 2 Stunden mit deinem Position-Coach anfangen, die Fundamentals zu installieren, das Playbook zu installieren für die Saison. Davon machst du 2 Wochen, dann geht es weiter in Phase 2, da wird ein bisschen angezogen. Phase 2 bist du dann auf dem Feld mit deinen Coaches, das heißt, das Conditioning, das du davor mit den Strength Coaches gemacht hast, ist dann positionsspezifisch, Individual Drills und sowas für eine, glaube ich, Stunde oder halbe Stunde, sowas. Und Phase 3 ist dann schon sehr trainingsähnlich.
Ist dann tatsächlich schon OTAs. Das ganze Ding heißt ja OTAs, aber Phase 3 ist dann wirklich Practice.
Sind die eigentlichen OTAs.
Ja, genau.
Ein OTA ist Organized Team Activity. Das heißt, während einem OTA ist die gesamte Mannschaft auf dem Feld für, glaube ich, 90 Minuten oder sowas oder 2 Stunden. Ja. Und du machst sozusagen wirkliches Practice, aber halt in Helmen.
Genau.
Mit wirklich auch ist das, glaube ich, schon competitive? Ist da also schon dabei?
Ja, komplett. Mit
7-on-7.
Ich mach's vielleicht sogar Team, ich weiß gar nicht. Also ich denke, bei uns war das relativ immer volles Practice, außer halt, dass du keinen Kontakt hattest.
Kein Kontakt, genau. das ist der Schlüssel. Genau. Kein Kontakt, volles Practice, kein Kontakt.
Okay, also du sagst, im Augenblick habt ihr 4 Stunden am Tag, 4 Tage die Woche. Okay, wir haben das jetzt für 2 Wochen. Also bis Sonntag angekommen und dann direkt Donnerstag wieder ab den Flieger. Ne?
Ja.
Wie lange ist da der Commute? Wie lange fliegst du darüber?
Es ist eigentlich recht easy. In der Luft sind es 2 Stunden.
Okay. Ja. Leute, das ist crazy. Also ich habe das ja auch gemacht, damals, wo Cam, mein Ältester, geboren ist. Für 9 Wochen hin und her gependelt. Ja. Aber für mich waren es 3,5 Stunden Flug. Also auch, ja, wir hatten zum Glück auch denselben Schedule. Donnerstag, wir waren so um 12 oder so, waren wir durch für den Tag. Dann normalerweise nachmittags irgendwie so schnell ich konnte, entweder aus San Jose oder San Fran rausgeflogen. Und dann immer abends hier, was weiß ich, mit der Zeitumstellung, es ist noch 2 Stunden Unterschied, bin ich immer abends um 8, 9, 10, ewig spät gelandet. Und dann, das Krasse ist, Taylor war schwanger während der Zeit, ne? Und ich habe das halt immer so, ich habe so getimed versucht, dass, weil es hätte, das Baby hätte jederzeit kommen können. Und das war krass, das war, glaube ich, in der dritten Woche. Ich war Donnerstag, bin wieder hier angekommen abends. Und dann Wehen sind losgegangen und Cam ist tatsächlich an einem Samstag geboren, wo ich gerade hier war. Am Wochenende, während OTAs,
am Wochenende,
war ich gerade hier und geboren und dann hat das halt alles so geboren, perfektes Timing. So. Nee, ich habe dann sogar die folgende Woche aufbekommen. Shoutout.
Gut.
Ja, Coach Shannon war easy. Aber ja, dieses Commute ist crazy, Mann. Aber wie war...
Ich bin in derselben Zeitzone. So das, vom Timing her ist es ganz easy. Da gibt es einige Connections und sowas.
Du erwähntest Schlaf war gut. Aber wie war es jetzt... weg zu sein von dem Kleinen. Wie hat sich Britney gemacht alleine?
Ja, du merkst es schon recht schnell. Also wenn ich im Gebäude war und sowas, ich habe halt immer, keine Ahnung, immer wenn ich irgendwie, wenn du so die Minuten, die Zwischenfenster hast, wo du im Lockerroom sitzt und sowas, wo du halt ansonsten am Handy bist, halt kurz FaceTime direkt angemacht, kurz gecheckt, Baby angeschaut für eine Minute, okay, weiter geht's. Aber dann so nachmittags hast du dann schon ein bisschen so vermisst, so, oh man. Ich glaube, dieses Gefühl wird immer noch mehr. Umso größer der wird, umso mehr der macht. Hast dann so, irgendwann spielst du ja auch mit dem Kleinen und sowas. Dann, glaube ich, tut diese Zeit weg vom Kind schon ein bisschen mehr ziehen.
Was hast du jetzt gemacht? So, okay, wart auch wahrscheinlich mittags oder was? Wart ihr durch für den Tag, oder?
Ja, wir waren, ich kann vielleicht ein bisschen über die Texans reden. Texans, Premier Organization, wirklich 1A, alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Sehr starke Facility. Haben verdienten, glaube ich, 2. Platz geholt in dem League-wide Ratings für was Cafeteria und Lockerroom und sowas angeht. Ja. Ganz neuen Lockerroom. Essen ist sehr krass, nice. Sehr, sehr detailliert, also so detailliert, wie ich es noch nie gesehen habe, dass du wirklich nur Bio-Gemüse und Früchte hast. Alles Fleisch ist grass-fed, pasture-raised Eggs, Fisch aus Fischereien, wo die in Person besichtigt haben. Und die kleinen Details sind für mich immer so Sachen, so wie Snacks. Ja, weil Snacks, klingt vielleicht blöd, aber Snacks sind extrem wichtig. Beim Trainingslager kommt irgendwann der Punkt, wo du dich mit diesen Snacks sozusagen am Leben hältst. Ja, du bist cooked vom Training, du hast aber noch 4 Stunden Meetings. Ja. So, weißt du, das heißt, du hast irgendwie deine Snacks, die ganze Zeit irgendwie isst, damit du zum einen die Kalorien wieder reinkriegst, die 8000 Kalorien oder sowas, die du verbrennst an so einem Tag, und aber auch damit deine Augen halt offen bleiben und du weiter funktionierst. und bei den Sachen, finde ich, tun viele NFL-Mannschaften noch den Ball droppen. Ja, dass du dann auf einmal, du hast in der Cafeteria, du hast Cola, du hast Fanta, du hast Chips, ganz normale Chips vom Laden mit Canolaöl, weißt du, man, das übel Inflammation anregend ist und Farbstoffen drin und sowas. Ja. Und da ist das die erste Organisation, die ich bis jetzt gesehen habe, wo wirklich jeder einzelne Snack in diesem Building durchdacht ist. Also dass du Antioxidantien wie nennt man das auf Deutsch? Studentenfutter hast zum Beispiel. Hausgemachtes Granola. Wenn es irgendwie gekaufte Snacks sind, dann sind es Nüsse, die halt nicht irgendwie in Öl eingerieben wurden da davor. Oder du hast Mangostreifen getrocknete. Also wirklich sehr, sehr, sehr bis ans Ende durchdacht. Krass. Und so Sachen wie Kombucha. Sprudelndes Elektrolytwasser habe ich auch noch nie gesehen. Sehr krass. Okay. Also wie gesagt, ich mache keine Werbung für irgendwelche Brandnames, Mark, aber ich kann dir nachher Dinger schreiben, die ich so, wow, ist das eine Shit? Ja? Like, ich habe echt ein paar coole Sachen entdeckt. Ja. Das heißt, es ist ein krasser Effort da, glaube ich, in dieser Organisation, den Spielern wirklich alle Tools zu geben, die sie wirklich brauchen, um zu performen. Nice. Großen Recovery-Bereich, Rotlichtbetten, Shiftwave-Stühle, alles Mögliche. Sachen, die ich vereinzelt auch, wie gesagt, bei anderen Orten gesehen habe, aber noch nie so viel auf einem Haufen.
Krass.
Okay. Das heißt, es macht auf jeden Fall Bock auf mehr, Mann. Nice. Es macht auf jeden Fall Bock auf mehr.
Also jetzt im Vergleich schon Wir sind da oben, also schon A1 so.
Cool. Ja, also was ich bis jetzt gesehen habe, wahrscheinlich schon, ja.
Krass, okay, nice. Das ist aber, ich sag dir, D'Amico, Alter. Ich glaube, der hat da auf jeden Fall, D'Amico Ryans, also der Head Coach, hat da auf jeden Fall, glaube ich, seine Finger mit drin, weil er halt auf jeden Fall einer ist, der auch in allem, was er macht, auf einem sehr hohen Standard operiert.
Ohne Druck von einem, ohne Druck von einem Head Coach und einem GM passiert sowas ja nicht. Also so die Ownership hat natürlich immer Interesse daran, ihre Mannschaft zu verbessern und da rein zu investieren. Aber diese kleinen Details sind Sachen, die du, glaube ich, als Owner gar nicht wissen kannst, wenn du nicht selber mal gespielt hast. Genau. Ja. Und auch in der modernen Zeit, im Hier und Jetzt gespielt hast. Aber ja, das ist ein Credit an die Organisation. Ich bin echt gespannt.
Ja, und du bist im Hotel dort, ne? Also ich war da ja tatsächlich, ich hatte damals ein Workout bei den Texans. Es war auch ein ganz krasses Hotel. Welches Hotel ist das nochmal?
Intercontinental.
Ich glaube, da war ich auch, Alter. So relativ...
Neben Rice University?
Ja, okay, nice. Ja. Aber du hast...
Da bin ich auch. Ich habe am ersten Tag, also direkt am Sonntagabend noch, als ich angekommen bin, mich um Transportation gekümmert. Ja, ich habe normalerweise immer Auto gemietet und sowas, aber dadurch, dass ich nur 10 Minuten oder sowas vom Stadion weg bin, habe ich dieses Jahr einfach gesagt, okay, komm, ich hitte Facebook Marketplace, ziehe mir ein Fahrrad, ein schnelles Fahrrad für irgendwie einen Huni oder sowas, bevor ich zu Walmart gehe und irgendwie so ein Schrottbike kaufe, schaue ich, ob ich irgendwie ein gebrauchtes, gutes Bike finde, wo ich ein bisschen Geld reinpacke und sowas und dann wird es nochmal ein bisschen gefixt und dann funktioniert das Ding. Ich habe da eins gefunden, ist direkt rausgeholt. Ich bin am nächsten Tag zu Rice University gefahren. Die haben da einen Bike-Shop, einen On-Campus-Bike-Shop, weil der Campus so verteilt ist. Digga, als ich da durch den Campus durchgefahren bin, habe ich mir auch gedacht, ey, es gibt schon noch mal krassere Universitäten als die Universität, wo ich hingegangen bin, Digga. Das Rice muss eine ist richtig...
Rice ist nicer als Tennessee, oder was?
Digga, das ist eine krasse Privatschule, Digga. Jedes Haus auf diesem Campus, also die ganzen Gebäude, waren alle moderne Architektur, große Fenster, so spacige, weißt du mal, spacemäßige Architektur. Bin da durchgefahren, du hast die Kohle richtig gemerkt. Überall so grüne Wiesen und Bäume und sowas, super flach.
Das geht bei euch in Tennessee, Alter, war weird.
Aber ich sag dir ehrlich, ich habe aber auch direkt den Reality-Check bekommen, weil ich bin da aus dem Campus rausgelaufen zu Fuß und bin da an so einem Dorm vorbeigelaufen. Ja, und halt auch in dem Courtyard von dem Dorm, die hatten Hängematten, die hatten irgendwie so Sofa-Chairs mit Sonnenblende und alles Mögliche. Aber ich laufe an so einem Zimmer vorbei, die Colleges haben immer solche Zimmer, die du mieten kannst, um irgendwie zu lernen mit Whiteboard und sowas. Kennst du das? Weißt du, so kleine Study Rooms? Ich laufe an so einem Study Room vorbei und gucke da aufs Whiteboard und es ist halt irgendwie irgendwas Mathematisches, Mark, aber so 25 Zeilen, irgendeine Gleichung mit irgendwelchen Symbolen, die ich noch nie gesehen habe. So Viereck, Dreieck, so ein S mit einem Punkt unten dran. Ich so, okay, darum bin ich nicht zu Rice University.
Ja, aber sehr geil, Mann. Finde ich gut, Mann. Also du bist wieder mit dem Bike unterwegs. Du erkundigst dich dann auch ein bisschen so und du darfst ein bisschen exploren. Ja. Hast du irgendwas von Houston schon gesehen, außer jetzt den Weg von dem Hotel zur Facility?
Nee, tatsächlich nur den Weg vom Hotel zur Facility. Ist eine andere Stadt. Ist extrem flach. Super Welcome flach.
To Texas. Das ist hier so,
aufgefallen.
Das ist crazy.
So rum ist einfach alles strichgerade. Ja. Ja. Ganz anders als Tennessee. Und dann die auf jeden Fall eine autobasierte Stadt. Alter. Auf jeden Fall. Alles ist super weitläufig in Texas, finde ich, habe das Gefühl. Yeah, so. Alles ist weit und breit und große Parkplätze.
Ja, absolut. Ja. Houston ist ja auch echt nochmal ein gutes Stück größer wie hier Dallas. Der Metroplex in Dallas. Ja, Houston ist riesig, Alter, und busy, Alter, Verkehr und auch was interessant ist, was ich gehört habe, dass eigentlich Houston so ein bisschen in einem Tal liegt und was auch immer hier die Temperatur ist, Houston ist nochmal 20 Grad heißer. Also, Alter, sei gespannt, wenn es Mai, Juni, Alter, ist es so heiß dort, oder?
I already know. Bro, sobald ich auf den Trainingsplatz gelaufen bin da und gesehen habe, die haben so permanente Zelte an der Seitenlinie aufgebaut, habe ich gewusst, okay, it's about to be hot.
Yeah. Und ich meine, ich bin es ja gewohnt, aber trotzdem, wir hatten dort mal so ein Joint Practice mit den Texans.
Uh-huh.
Alter, wir im Training Camp.
Hat geknallt.
Alter Schwede. Ja. So 100, über 100 Fahrenheit und diese Luftfeuchtigkeit und boah. Anderes ja. Level, Alter.
Ja, Luftfeuchtigkeit hat jetzt schon angefangen auf jeden Fall. Also das war schon mal ein Tennessee ist jetzt auch Südstaaten. Tennessee hat auch einen Fluss hier direkt durch. Tennessee wird auch humid. Also ist auch ordentlich Luftfeuchtigkeit, aber das in Texas ist war.
Houston ist nochmal anderes.
Das hast du direkt gemerkt.
Ist auch so. Ja. Ist auch so. Crazy, Mann. Ja. Aber irgendwas, okay.
Du weißt, macht Spaß, Mann.
Ich weiß, du bist Big Foodie. Houston hat krasse Food-Szene. Musst du auf jeden Fall mal auschecken.
Ich sag dir echt, ich habe bis jetzt noch nicht einmal außerhalb der Facility gegessen.
Anscheinend ist es also ja so gut, dass diese, du auch nicht musst, ne?
Ja, die Cafeteria hat echt geklärt bis jetzt, wirklich. Ja, ja. Also auch, Digga, zum Frühstück immer, die haben die Eier, die haben eine Beef-Option, das würde dir gefallen, so Rib-Eye-Cubes oder sowas, angebratene Beef-Sausage, all types.
Ja, bro. Ja. Also auch also, to order, also du bestellst und der...
Ja, made to order, genauso. Ja.
Oh, ich vermisse das, Alter. Ja.
Sag mal, dieses so, nicht selber kochen zu müssen, das ist schon ein Bonus der NFL, der wirklich underrated ist.
Wir hatten einen riesen Snackroom bei den Niners, ne, und dann immer dort einkaufen gehen, nach dem Practice gehst du mit deinem Rucksack hin, und sagst, ich brauch das für zu Hause und das und das. Ja. Das ist alles mit nach Hause.
Das ist real.
Oh, man. Gute Zeiten, Leute, ich sag's euch. Alrighty, was haben wir noch? Ich habe auch ein bisschen was. Ich brauche deine Hilfe, erzähl. Mann. Ich habe heute Abend, ich bin ja Head Coach von meinem Sohn.
Okay. Ne?
Yeah. Wir haben heute Abend ein Game. Und mein Assistant Coach, der OC ist, ist heute Abend raus. Das heißt, Coach Mark, Alter, macht.
Coach Mark muss Plays callen.
Plays callen und Defense, Alter. OC und DC heute. Aber es wird interessant, Alter. Aber was, ganz ehrlich, es ist ein 6-on-6-Game. Du spielst mit einem Center Quarterback. Und dann hast du 4 Eligibles und du machst, was auch immer du willst. Also ich mache ganz simpel. Also ich habe mein Weapon Cam, also ist meine Number One Weapon. Ich mache Opening Play ist wahrscheinlich Bunch. Also das heißt, alle 6 oder sind alle Bunch in einer Line. Also als wenn das eine O-Line, alle nebeneinander. Und das Play heißt Cam Around. Wir snappen den Ball, Quarterback dreht sich rum, wir machen einen Reverse auf Cam. Und based auf das Play, dann mache ich alles andere. Dann mache ich.
Machst du andere?
Cam around, Reverse von der anderen Seite. Weißt du? Und dann, ich werde viele Plays machen, die einfach aufeinander basieren. So.
Basieren, okay.
Also alles dieselbe Formation, faken wir das Play von davor und Handoff und
Quarterback. Ey, am Ende des Tages muss der Ball in den Händen von deinem Playmaker sein. Das ist dein Job als OC. Genau. Okay? Bring den Ball in die Hände von deinem besten Spieler so oft wie möglich und dann läuft es nicht.
Let's go. Ja, es macht echt Spaß, Mann. Alter. Die Boys sind krass. Richtig. Gib mir richtig was.
Hast du irgendeinen Scouting-Report auf deine, eure Gegner?
Ja, wir haben die schon mal gespielt. Tatsächlich, du darfst ja auch blitzen, ne? Also die haben da verschiedene Regeln und du musst irgendwie 7 Yards tief sein, um zu blitzen. Und die haben so ein paar Jungs, die anderen, die blitzen echt viel. Also da kommt ein bisschen Pressure. Okay. Also müssen wir ready für sein.
Pressure makes diamonds, bro. Right. Come on.
Ah, yeah. Shit, ich freu dich, Mann. Aber okay, lass ein bisschen in Draft reingehen. Night One is in the books. Erste Runde war gestern Abend. Für dich irgendwelche Highlights, die rausstechen? Was hielst du davon?
Ja, also einige. Wollen wir vielleicht einfach so in Draft-Order runtergehen?
In Order wäre ganz gut.
Erste Draft-Pick, Cam Ward zu den Titans. Finde ich eine spannende Sache. Zum einen finde ich es immer cool am Draft, findest du dann wirklich raus, okay, wer ist dann jetzt am Ende des Tages der Nummer 1 QB?
Ja.
So, du hattest im Vorfeld diese ganze Diskussion, Shadur, wie wird das Ganze gerankt? Oder allgemein war jetzt, glaube ich, diese Quarterback-Klasse irgendwie nicht so sehr gehypt.
Ja, muss man sagen, war nicht so tief. Und die Jahre davor, genau.
Und dann aber jetzt zu sehen, Cam Ward hat das Ganze, hat sich am Ende dann hier bewiesen, ist ziemlich cool. Ich finde Titans einen spannenden Sport. spannenden Sport. Einen spannenden Landeort für ihn. Natürlich ein bisschen tough jetzt für Will Levis, direkt sozusagen zu sehen, dass das Franchise eigentlich schon von ihm weiterzieht. Also sein Fenster eigentlich sich sozusagen schon schließt. Business, ja. Aber für Cam Ward natürlich ein riesen Reward für seine, für Cam Ward ein riesen Reward für seine Arbeit. hat angefangen als irgendwie, glaube ich, Zero-Star-Recruit aus der Highschool raus, weil er an der Highschool gespielt hat, die so eine Triple-Read-Offense gespielt hat. Mhm. Also da ist nicht so glorreich als Quarterback, da bist du hauptsächlich dabei, den Ball abzugeben und sowas. Aber hat sich dann jetzt über die letzten 5 Jahre zu dem Premier-Quarterback weiterentwickelt und finde auch Tennessee so von der Optik her erinnert er mich ein bisschen an McNair. Okay. Ja, McNair, der so der große Quarterback ist hier in Tennessee History. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze gut funktioniert.
Ja,
nee. Und auf jeden Fall ein starker Pick ist für die
Titans. Muss ich ganz ehrlich sagen, was mich am meisten an ihm beeindruckt hat, ich habe ja nicht so viel von ihm verfolgt. Ich habe so Highlights gesehen. Ich sage, okay, er hat auf jeden Fall, das Talent ist ganz klar da. Aber einfach seine Poise. Und gestern zum Beispiel, nach dem Draft wurde er interviewt. Even kill, mature, einfach wie er sich selber so gecarried hat, fand ich super krass. Du siehst die ganzen Jungs in diesem Green Room, beim Draft, jeder ist super flashy, riesen Chains, 100k Chains, einfach flashy, show off. Er ist super simple, super easy suit, war nur da mit seinen beiden Eltern, no show off, all business. Fand ich geil, Mann. Weißt du, sowas, all about business, ich bin hier, um gedraftet zu werden und danach gehen wir zur Arbeit und let's go. Das fand ich ganz cool, Mann.
Ja, Pick Nummer 2? Oder sage ich, lass von dem, was du gerade gesagt hast, doch jeden Abschwung nehmen. Keine Show versus eigentlich so die Story für mich von dem ganzen Draftabend. Die gesamte Show, Shedeur Sanders Show, wurde gar nicht gedraftet in der ersten Runde. Frage ich mich, okay, wie ist das, wie siehst du das Ganze als Spieler an oder wie stehst du dazu, was ist deine Meinung dazu? Wie viel Show kannst du dir erlauben? Ist Show was, was dir vielleicht deiner Karriere schadet, wenn du das zu sehr einbaust?
Yeah,
Wie siehst du das im Vergleich zu, weil ich gleichzeitig Cam Ward habe ich bis jetzt in noch keiner Werbung gesehen. Cam Ward hat keine international recognizable Brand wie die Sanders-Familie. Wo siehst du da den Profit-Loss, die SWOT-Analyse?
Also ich denke, es ist nicht so einfach. Ich denke, es ist eine ganz feine Linie, die du da fahren musst. Natürlich Sanders, der Name alleine, wenn Primetime dein Dad ist, dann ist es natürlich, du wächst auf in diesem Rampenlicht, ne? Und man sieht es natürlich von seinen Interviews her, er ist sehr selbstbewusst, er weiß, was er bringt, er weiß sein Selbstwert, was natürlich was Gutes sein kann, aber es kann auch nach hinten losgehen, dass du arrogant rüberkommst. Und da waren ein paar sehr interessante Kommentare von ein paar GMs, dass die ihn interviewt haben bei der Combine und gesagt haben, dass er einer der schlechtesten Interviews war, die er je hatte, weil er eben so arrogant rüberkommt. Er kommt rüber als einer, der sich Fehler nicht eingesteht, er blamet seine...
Pass auf, lass es hier genau sagen. Das schlechteste formelle Interview, das er je gemacht hat in seinem Leben, hat ein anonymer Coach gesagt. Er ist entitled, er nimmt unnötige Sex, er spielt nie on time, also er hat ein schlechtes Timing, hat schlechte Body Language und er beschuldigt seine Teammates. Und das größte Ding ist, dass er einfach nicht so gut ist.
Ja, was halt das ist krass. Als Leader, dass du sagst, ja, es ist nie meine Schuld, ich bin krass, ich mache meinen Job und es ist immer eure Schuld, wenn es nicht läuft, wie es laufen soll. Das ist schon ein Statement. Aber ich meine, du musst sein Tape angucken, er ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Da, ich glaube, das ist außer Frage. Aber ich glaube, das hat ihm auf jeden Fall in diesem Draft auf jeden Fall ein bisschen wehgetan, dass eben diese Rumors da draußen sind, dass er eben kein guter Mensch ist, kein guter Teammate in dem Sinne. Also wir werden sehen.
Also diese Perception, glaube ich, hat ihm auf jeden Fall geschadet, weil es gab ja noch einen zweiten Quarterback, der in der ersten Runde genommen wurde und das wäre auf jeden Fall ein Spot gewesen, wo ich Shadur auch hätte sehen können, ja. Mhm. Aber ich glaube, dass er da sozusagen verloren hat, weil er mit dieser ganzen Show und dem ganzen Drama und sowas identifiziert wird. Und manche NFL-Organisationen nehmen das in Kauf, wenn du ein Generationstalent bist. Ja, wenn du wirklich dementsprechend hervorstichst aus der Mache. Und ich glaube nicht, dass seine College-Leistung ihn so sehr absetzt von anderen Quarterbacks, die eine ähnliche Leistung haben, vielleicht sogar bei größeren Schulen gespielt haben oder gegen bessere Competition und gleichzeitig aber viel, viel weniger Drama-Faktor oder Show-Faktor mit sich bringen.
Weißt du, ich will ganz kurz eine Frage dazu. Hast du gesehen, dass University of Colorado sein Jersey retired hat? Seine Nummer, was war die Nummer? Nummer 2 und 12. Travis Hunter auch retired. Er hatte einen Rekord von 13 und 12 in seinen 2 Jahren bei Colorado. Und hat eine Jersey Retirement bekommen. Was ist das, Alter?
Aber alle Liebe, das ist schon Quatsch. Das ist
absoluter Irrsinn. Du willst mich verarschen. Alter, du redest jetzt, wenn du von der History der krassesten College Quarterbacks, wir reden von Tebow, Cam Newton, wir reden von Joe Burrow, alle möglichen. Ich meine, das ist eine Small School. Josh Allen war krass bei Wyoming. Niemand hat sein Jersey retired. Warum macht mit einem 13 und 12 Record, Alter, wovon reden wir denn hier?
Also ich kann mir vorstellen, dass halt die Universität das meiste aus diesem Sanders Juice halt raussqueezen will. Ich bin mir sicher, für Colorado University Athletics lief es noch nie so gut wie in den Jahren, wo die Sanders-Familie jetzt da das Ruder in die Hand genommen hat. Vielleicht ist es von der Seite einfach ein Ding gewesen, fast wie ein Marketing, nochmal Marketing-Ding. Aber ja, fühle ich nicht. Null. Ganz ehrlich, also die Schulen können ja machen, was sie wollen. Ich bin kein Colorado-Alumni. Aber ich bin mir sicher, da gibt es, glaube ich, sogar auch andere ehemalige Colorado-Quarterbacks, die vielleicht bessere Nummern oder besseren Run hatten, die da über den Nacken gehen würden. Also das hilft halt, es hilft halt alles nicht, diesem Image entgegenzuwirken. Mhm. Weißt du, so ein allgemeines Bauchgefühl tut sich ja nicht über Nacht einstellen bei den Leuten. Ich glaube, die Art und Weise, wie Shadur wahrgenommen wurde, hat sich einfach nochmal über die letzten 2 Jahre halt einfach gefestigt. Mit immer wieder noch eine Story und noch eine Story und noch eine Story. Ja. Ich kann mich noch erinnern, nach dem ersten Jahr dann Colorado, wo die im Endeffekt gesagt haben, ja, hey, was soll ich machen? Ich habe keine O-Line. Klar, wenn du das Tape anmachst, das hat schon gestimmt.
Ja.
Aber sowas als Leader stellst du dich nicht vorne hin und sagst sowas. Die Nummer 1 Regel, ich habe Jocko Willink, dieser Navy SEAL, sein Buch über Leadership gelesen. Das Nummer 1 Ding als Leader ist, dass du die Verantwortung übernimmst für alles, was passiert. Hab ein perfektes Beispiel von schlechter Leadership. Ich habe gerade Beef mit meinem Apartmentkomplex, weil am Montag direkt, als ich hier war, kam irgendwie ein Maintenance-Typ vorbei und sowas. Wir haben so einen Müllsack-Abholdienst, der den Müll von vor deiner Tür abholt. Mhm. Der hat aber einen Tag Pause gemacht. Wir haben unseren Müll trotzdem rausgestellt. Die klopfen bei uns an der Tür. Der irgendwie tut seine Stimme erheben, schreit Britney an wegen irgendwie Müll. Der ist so, was ist sofort hier weg? Weiß man, sie hat das Baby in der Hand. Ich sag, ich habe direkt angerufen beim Apartment-Komplex, so, hey, geht gar nicht und sowas. Und die haben aber direkt, nee, das ist gar nicht, der hat nicht geschrien, das ist bestimmt schlechte Leadership.
Yeah.
Alles, was du in dem Moment machen musst, ist sagen, ja, hey, unsere Schuld, wir reden mit ihm, kein Problem, kommt nicht wieder vor. Und das Ganze wäre vom Tisch, weißt du, ich meine, so genauso, wenn du eine schlechte Season hast, stellst du dich da trotzdem als Quarterback hin und sagst, hey, ich hätte besser spielen können,
jada.
Und dann ist gar keine Story, dann ist das ganze Thema ist beendet und die Welt geht weiter. Aber wenn du dich hinstellst und sagst, so, nee, das ist aber die allein ihre Schuld und dem seine Schuld gewesen und sowas, dann kreierst du was halt nicht gut ist.
Auf jeden Fall, 100% bei dir. Warte mal, ich hatte noch was. Ja, also das Interessante ist ja auch, da vorm Draft gab es so, da waren Rumors anscheinend, dass die Titans gesagt haben, hey, wir draften ihn first overall.
Mhm.
Anscheinend war das so, dass so, hey, war einfach schon fast so set in stone, habe ich gehört. Aber Jetzt halt in die, wahrscheinlich in die zweite Runde zu fallen, ist crazy. Aber du musst halt auch angucken, so welche Teams brauchen denn überhaupt Quarterback noch, ne? Weißt du, ich fand es eigentlich interessant, dass die Steelers ihn nicht gedraftet haben, weil die haben ja absolut kein Quarterback. Ich weiß nicht, ob die da behind closed doors vielleicht Kirk Cousins sich holen wollen oder Aaron Rodgers, was da der Plan ist. Aber im Endeffekt, die einzigsten drei Teams, die keinen Franchise-Quarterback im Augenblick haben, sind die Browns. Ich meine, die haben Deshaun Watson, aber der ist wahrscheinlich auch aus seinem Weg raus dort. Die Steelers und die Saints. Das sind die einzigen drei Teams. Ich bin vorhin mal durch alle durchgegangen. Das ist crazy. Weißt du, das Ding ist halt, ey, niemand braucht wirklich den Quarterback. So. Weißt du, also wir werden sehen, wo er landet.
Ja, oder niemand braucht
ihn so hoch. Also ich denke eher,
das ist das Ding. Niemand braucht einen Quarterback, wo du jetzt nicht sagst, okay, das ist ein absoluter Gamechanger.
Ja.
der mit so viel Baggage kommt. Genau. Das ist, glaube ich, das Ding. Wenn du nicht ein Generationstalent bist, dann ist es besser, du travelst mit leichtem Handgepäck. Genau.
Weil ich denke, Alter, da wird viel los sein, so hinter den Türen mit seinem Dad. Ich glaube, der will da natürlich auch Mitspracherecht haben. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein bisschen Drama geben. Aber ja, wir werden sehen.
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, was ich respektiert habe, die hatten natürlich eine Draft-Party. Und das muss extrem tough sein, meiner Meinung nach. Wenn du eine ganze Draft-Party hast, die ganzen Leute sind da mit Kameras und sowas und für 4 Stunden lang schauen dir Leute dabei zu, wie du im Draft slidest. Ich meine, Bernie hat da letzte Woche drüber geredet, wie scheiße sich das anfühlt, aber dann auch noch das Highlight auf dir zu haben, da muss ich sagen, das fand ich, hat er souverän gehandelt. Ja. Der hat am Ende sich hingestellt, hey, hat gemeint, auch wieder Sanders-Style natürlich, hey, wir alle wissen, dass es nicht hätte passieren sollen, aber so, ich gehe mit, was passiert, und die Teams, die uns übergangen haben, haben Fehler gemacht. Wir werden sehen, wie es ganz ausgeht.
Hatte ich auch Respekt vor. Wie das Respekt, auf jeden Fall. Alrighty. Lass über uns Second
Overall. Und du musst auch noch sagen, seine Story ist ja auch noch nicht in Stein gemeißelt. Wir können auch noch ihn zu einer Mannschaft gehen sehen und vielleicht sitzt dann ja und hat dann seine Breakout-Season und wird einer der Top-Starter in dieser Liga.
Glaubst du, Sanders noch offen. Ist einer, der okay ist auf der Bank?
Ich glaube ja, weil ich glaube diese negativen Rumors über ihn haben auf einer Seite recht, aber ich glaube auf der anderen Seite ist es jemand, der von seinen Teammates und von den Leuten, die wirklich mit ihm arbeiten im Day-to-Day, nicht so negativ wahrgenommen wird.
Ja.
Ich glaube es stimmt, er ist jemand, der cocky ist, der confident ist, der das raushängen lässt, der die dicke Chain an hat und sowas, der hast die ganzen Commercials und sowas macht.
Ich würde mir mindestens 100k um Hals, Mann.
Minimum. Minimum. Aber gleichzeitig, weiß man, du kennst diese Leute, aber gleichzeitig hast du solche Leute, die dann, wenn es um den Football geht, wenn es um den, hey, wir sind auf dem Platz, die besten Teammates sind. Ja. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht, der ist halt das wird sozusagen sein Weg, um diesem Business, um den Football-Business zu zeigen, hey, ich kann mature sein, kann auch hinten ein Jahr lang sitzen und gute Miene dazu machen und ein guter Teammate sein, und dann kriegt er seine Chance.
Vielleicht ist das genau, was er braucht, so das Beste, was ihm vielleicht so passieren konnte. Wir werden sehen. Aber ja, lass über den Second Overall Pick reden, sein Teammate von Colorado. Die haben da Jacksonville hat einen Splash gemacht, Alter. Ist vom Nummer 5 Overall Pick hochgetradet auf den Second Overall und haben DB/Receiver Travis Hunter gedraftet. Was ist deine Meinung dazu?
Ich bin mal gespannt. Also Jacksonville habe ich ja schon seit Jahren immer ein Auge drauf, weil ich da Family habe und sowas. Ist für mich irgendwie immer schwer einzuschätzen. Das Gefühl mit Jacksonville ist immer, dass die so, die sind gerade, der Rebuild ist jetzt fertig und jetzt kommt das Jahr, wo die durchbrechen. Das war jetzt irgendwie immer, hat sich aber immer wegen irgendwas verzögert.
Ja. Nee, das ist das Rebuild-Jahr jetzt, oder? Ich meine, die haben jetzt komplett letztes Jahr Haus gecleaned und jetzt.
Clear House gemacht, ja. Es ist wieder
neuer Coaching-Staff.
Wieder ein Rebuild.
Ja. Ganz kurz dazu, den GM, hast du den GM gesehen von denen?
Nee, Mann. Nee.
Ey, Shoutout an die, ich glaube, ich weiß, ich kenne ja nicht, ich bin sicher, er macht einen guten Job. Alter, der Junge ist 34 Jahre alt. Er ist der GM. Und er ist halt auch irgendwie, der ist halt auch irgendwie nur, was weiß ich, wie groß. Und er schaut super jung aus. Ich hab ein Interview gesehen. Das ist so crazy, Alter. Also Shoutout an Jacksonville Jaguars vor. Alter, die haben 34, sowas habe ich noch nie gesehen. Headcoach ist eines.
Sache ab. Ja. GM mit 34, Digga.
Crazy, Alter. Er ist noch jünger wie der Headcoach, Mann.
Aber manche Leute lieben es einfach. Ja. Nee, Mann, aber ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich meine, Jacksonville, denke ich mal, die haben hier einen Quarterback, ja. Wir müssen sehen, wie sie das Team darum aufstellen.
Mhm. Ja, nee, es wird interessant. Ja. Ich bin immer noch nicht komplett davon überzeugt, dass er ein Two-Way-Player sein wird. Ich weiß nicht, was
sollte der Benefit davon sein?
Ja, aber
warum sollte es helfen?
Ja, und das Ding ist, alle Draft, die Experten haben gesagt, das ist ein A-Grade, das ist das Beste, das ist so ein krasser Move, weil er eben zwei Needs auf einmal sozusagen löst.
Erfüllen kann.
Aber ist das so? Wie sollst du denn? Ich glaube nicht, dass du in der NFL 100 plus Spielzüge spielen kannst, weil es nochmal ein anderes Level sein wird. Aber dann gleichzeitig einfach von der mentalen Load her, das ist ja komplett anders. Wie, du kannst nicht in beiden Meetings gleichzeitig sein. Ich denke, meiner Meinung nach wird er hauptsächlich DB spielen und dann werden die so Packages für ihn haben. Wahrscheinlich ein Offensive-Spiel, so, wo er ein paar Spielzüge spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Double Starter sein wird auf beiden Seiten.
Du tust deine gesamte Zeit darauf verwenden, präpariert zu sein, um eine Seite von dem Ball zu spielen und ein bisschen Special Teams. Ja. Selbst wenn die ihn komplett aus den Special Teams rausnehmen, ich bin mir sicher, er hätte ja eigentlich auch Special Teams Value dann, wenn er so athletisch ist. Aber wenn die ihn da komplett rausnehmen, dann hast du ja trotzdem nicht doppelt so viel Zeit, um Offense und Defense, den gesamten Gameplan und sowas zu lernen. Ja. Das heißt, es wird eine Seite vom Ball hauptsächlich sein, und muss auch erstmal das ganze Playbook verdauen und dann ein Package, vielleicht in der Offense, hier ist ein Jet Sweep, hier ist ein Routen-Package oder sowas, genau. Third-Down-Package, wo wir dich benutzen.
Aber weißt du, wie happy er gewesen sein muss, dass Jacksonville hochgetradet ist auf Nummer 2. Stell dir mal vor, du gehst, ich werde jetzt zu Cleveland gedraftet. Und auf einmal kommt Jackson und so, Alter, ich würde 10-mal lieber nach Florida gehen.
Sonnenbrille auf.
Let's go.
Sonnencreme. Let's go. Alter.
Das ist nicht Spaß. Der Cleveland, ich bin mir sicher, ist auch ein guter Spot. Aber ich denke, Florida, Jacksonville ist auf jeden Fall ein bisschen nicer. Aber wir werden sehen, Mann. Ich denke, er ist auf jeden Fall ein Riesentalent und wir werden sehen, wie die ihn benutzen werden. Und wir werden sehen. Ja, und dann, ich fand ein sehr, sehr interessantes Ding war noch die Giants, die spät zurück in die erste Runde getradet haben und dann Jackson Dart von Ole Miss gedraftet haben, statt Shedeur Sanders. Deine Meinung dazu?
Ich hatte ein bisschen Auge darauf, weil die Storyline war, dass der Sohn vom GM der Giants irgendwie ein Jackson Dart Highlight oder sowas auf seiner Story gepostet hatte in der Woche vorm Draft.
Ach was.
Und das ist halt dasselbe Kid, wo der GM gemeint hat, der ihm gesagt hat, dass sie auf jeden Fall Jaden Daniels draften müssen.
Also der Sohn ist irgendwie was, 12 oder sowas? Also,
so die Dreh. Aber der Sohn muss anscheinend tief in der Football-Materie auf jeden Fall drinstecken.
Das ist sein Dad.
Und anscheinend hat Papa auf ihn gehört dieses Jahr und hat Jackson Dart dann gedraftet. Ich war nicht super familiar mit ihm, war ja Quarterback jetzt bei Ole Miss am Ende. Was ich gesehen hatte, ist, dass er irgendwie ein bisschen Ladies Man ist oder sowas. Er hat irgendwie so ein paar Ole Miss Influencerinnen und sowas gedatet und sowas, hatte so ein paar Public Breakups und alles Mögliche. Und auch wenn du so seine On-Field-Demeanor anschaust, also du musst so Persönlichkeiten von so Spielern du musst ein bisschen genau hinschauen. Das ist nicht nur, wie der spielt, sondern okay, was macht er dann nach dem Touchdown? Ja, und ich habe bei Jackson Dart einige wipe me down, weiß ich mal, Nasen und sowas gesehen. Also da ist ein bisschen. ein bisschen Dog, glaube ich, drin. Er hat auf jeden Fall einiges an Kultur da von seinen Ole Miss-Jungs, glaube ich, mitgenommen. Können wir vorstellen, dass er so ein bisschen Gambler ist. Und wie ich Coach Debo kennengelernt habe, mag er, glaube ich, Quarterbacks, die so was kreieren können. Wenn, keine Ahnung, Route geht anders, der Wide Receiver ist einfach frei, bring den Ball irgendwie an lass ein Play daraus machen. Ja. Und ich glaube, diesen Faktor hat er halt, glaube ich, ein bisschen, was den Jungs da gefallen hat.
Ich kenne ihn tatsächlich gar nicht. Ich habe nicht, außer ein paar Highlights, habe ich kein Tape von ihm gesehen. Aber irgendwie erinnert mich an Will Levis. Ich habe gehört, er ist krass tough. Und es ist halt so ein bisschen so der Style, so tough, aber du bist jetzt nicht der most polished Passer, aber du bist halt ein tough Runner und du spielst hart, aber wir werden sehen, wie das Ding funktioniert.
Ich sag dir aber, meine Theorie für solche Spieler ist, egal auf welcher Position eigentlich, es ist extrem dependent dann, in welcher Situation du landest. Ja. Ich glaube, auch ein Will Levis hätte bestimmt einen anderen Eindruck hinterlassen, hätte er für ein Jahr oder zwei hinter jemand sitzen können oder und ein bisschen developen, weiß ich meinen. Und dann mit einem Roster auflaufen können und der vielleicht ein bisschen mehr Tools für ihn zur Verfügung hatte. Und ich glaube, in New York stellen sie ja gerade ein bisschen eine Situation dabei, wo Jackson Dart, wenn er sich den Spot verdient, sozusagen eigentlich halt vor Russell Wilson und vor James natürlich sich durchsetzen kann, aber gleichzeitig auch, glaube ich, jeder sagen kann, hey, die New York Giants können ein gutes Jahr spielen mit Russell Wilson als Starting Quarterback, Jackson Dart als die 2 oder als die 3, je nachdem, wie das Entwicklungslevel ist und du dann eben nachhaltig dir einen Starter vielleicht heranziehen kannst.
Du sprichst gerade an, Mann. Ich denke, das ist ein super interessanter Punkt. Du musst, wenn du die Giants Offseason anguckst, haben sie eben Russell Wilson für ein Jahr über 20 Millionen gesigned. Sie haben Jameis Winston, was ein sehr, für mich ganz ehrlich, ein solider Backup in der Liga ist. Der kann da reinkommen, der kann dir Spiele gewinnen. Er ist echt noch ein guter Spieler. Haben sie für, was zahlen sie ihm? Ich weiß gar nicht, 6 oder 8 Millionen pro Jahr. Also sie haben auf jeden Fall bei Quarterback aufgerüstet. Und dann zurück zu traden in die erste Runde und einen Quarterback zu nehmen, der wahrscheinlich nicht bei irgendeinem anderen Team wirklich auf dem Schirm war, für mich fühlt sich fast ein bisschen an, als hätten sie da ein bisschen Draftkapital verschwendet, weil ich denke, der wäre wahrscheinlich in der zweiten Runde auch noch da gewesen, weißt du? Ich denke, das nächste Team, das einen Quarterback braucht, hätte wahrscheinlich Shador genommen. Und dass sie dann Jackson Dart so dafür extra nochmal hochtraden, weiß ich nicht, weil sie eben nicht unbedingt einen Quarterback dieses Jahr brauchen. Wir haben es vorhin angesprochen, ist nicht die beste Quarterback-Klasse dieses Jahr. Warum spielst du nicht mit deinen beiden Jungs? Du hast Russell Wilson, du hast Jameis Winston dieses Jahr durch. Du hast Jameis für 2 Jahre. Der könnte auch noch ein Bridge-Quarterback sein, falls nächstes Jahr nicht hinhaut. Und dann holst du dir nächstes Jahr einen First-Round-Pick. Weißt du? Und dann da dieses fühlt sich so geforced an, als hätten sie so, sollen wir machen?
Ich glaube, was sie gesagt haben oder was das vielleicht ein unterstreicht, ist, dass sie ihm gesagt haben, hey, wir müssen diese Quarterback-Frage jetzt lösen. Die brauchen jetzt eine Antwort. Weil dieser Coaching-Staff hat keine Zeit, um nochmal eine Saison zu spielen, wo du sagst, okay, nächstes Jahr.
Ja,
die sind und ich glaube, so gibst du dir 3 stabile Chancen, dass einer dabei ist, der dir eine siegreiche Saison zusammenspielen kann.
Aber das ist ja sozusagen, ist es so ein Verzweiflungsmove ein bisschen, weil du eben die letzten Jahre den Erfolg nicht hattest. Du weißt, dass es sehr knapp war, dass er nicht gefeuert wurde letztes Jahr. Und das ist wirklich so ein Move, sagt, ey, wir müssen jetzt all in gehen, sonst haben wir hier so oder so keine Zukunft.
Du musst aber auch dazu sagen, sie haben alles andere. Sie haben, also gut, er kommt von Verletzung zurück. Sie haben einen krassen linken Tackle, sie haben einen krassen rechten Tackle. Yeah. Du hast einen Rookie-Running-Back, der Tyrone Tracy, der gute Nummern hatte, vielleicht ein paar zu viele Fumbles, aber der wirklich stabile Nummern hatte, für was es war. Die O-Line war sehr solide, bevor der linke Tackle sich verletzt hatte. Wide-Receiver-mäßig hast du deine Tools. Du hast Darius Slay, Malik Nabers als seinen gesetzten Nummer 1 Receiver. Du hast einen jungen Tight End Theo Johnson und Belly dahinter. Das heißt, du hast eigentlich alles, was du brauchst. Du musst jetzt nur wirklich ein für alle Mal einfach einen Leader für deine Offense finden, der den Ball wirft und der da so spielt, wie du es vorstellst. Und ich glaube, da sind sie, haben sie einfach gesagt, hey, wir wir schließen das Buch und wir lassen uns jetzt nicht den Quarterback noch kurz im Draft, so wegen zwei Drafts oder sowas, zwei Draftpicks irgendwie von der Nase wegnehmen. Wir machen da den Sack zu.
Interessanter, trotzdem ein krass interessanter Pick für mich, dass, dass eben er gedraftet wurde vor Shador.
Ja,
weil einfach so vom Hörensagen, ich kann nicht, also ich habe von beiden ein bisschen was gesehen. Ich würde trotzdem sagen, dass Shador wahrscheinlich eher pro-ready ist, wie Jackson Dart. War ein interessanter Move.
We'll see.
We will see. Ich habe ein paar Q&A-Questions, wenn du willst.
Gerne, lass so was drei machen.
Ah, ja, okay. Lass
gucken. Zwei, drei, ich will mal ein bisschen trainieren gehen.
Schau mal, ich habe echt interessante hier habe ich gefunden. Wenn ihr morgen in irgendeiner Stadt auf der Welt einfach ein neues Leben starten müsstet, wo würdet ihr hingehen und warum? Welche City auf der Welt?
Irgendeine Stadt der Welt. Willst du zuerst sagen?
Ich überlege gerade mal. Opportunity-mäßig würde ich sagen Dubai.
Dubai?
Dubai, Alter.
Hell no. Oh, man.
Ich habe gehört, es ist krass dort mal, Alter. Krass Business, krass schön Wetter,
Du willst einer von diesen Finance-Gurus werden, die Jungs, die Geld aus den Taschen ziehen, Digga.
Ja, ich mache Construction.
Mit in Dubai mit Anzug, mit extra engem Anzug. typisch auf Andrew Tate-Style und gemietetem AMG im Hintergrund. Okay, Dubai. Kann man machen. Ich würde, glaube ich, Sao Paulo oder China nehmen. Shanghai oder sowas.
Alter, was? Ja. Das ist überbevölkert, Mann. Da ist zu viel los, Alter. Du weißt, Alter, Dubai ist, Alter, second oder die sicherste Stadt der Welt oder was? Da gibt es kein Crime, nix, alles gut.
Ja, da gibt es kein Crime, aber da hast du auch keine da läuft nichts. Weißt du, da sind die reichen Familien und sowas, nirgendwo sind Frauen draußen, alle Frauen sind irgendwo in einem Keller eingeschlossen und sowas. Shit. Und ansonsten fahren die Dudes da rum in dicken Autos, Bro. Ich würde Dubai gerne mal sehen, aber zum Leben werdest du nichts brauchen. Yeah. Brasilien, du musst überlegen, Brasilien, Bro, Brasilien ist ein fast kein dritt- oder viertbevölkertes Land der Welt. Du musst im Markt, Größe von deinem Markt rechnen. Warum ist USA krass? Du hast 350 Millionen Leute. Mhm. So, Brasilien ist am Wachsen, China ist am Wachsen, Indien ist am Wachsen. Indien habe ich zu viele Streetfood-Videos gesehen, die echt fatal nasty Ekelhaft, waren. Das heißt, Alter. Indien bin ich raus. aber Brasilien oder China bin ich dabei.
Ich habe einen Kollegen, der tatsächlich nach Dubai ausgewandert ist und sagt gute Sachen drüber. Du zahlst auch keine Steuern da, ne? Boah, keine Steuern, da könnte man aber auch nach Dingen haben.
Und wenn du ein Glas Bier trinkst, dann kriegst du 10 Peitschenhiebe im Stadtkern.
Monaco, Alter.
Digga,
ich will meine Antwort ändern.
Monaco kann ich nicht sehen. Ein bisschen mit offenem Hemd, bisschen so kleine Goldkette oder sowas. Vielleicht, wenn dann so ein bisschen so Salz- und Pfefferbart ist, so wenn so ein paar graue Haare im Bart, bisschen so auf den wie nennen wir das? Hier ist der George Clooney, so Mark Clooney-Vibes.
Yes, sir. Alrighty, was haben wir noch? Ein Essen, das ihr jeden Tag essen könntet, ohne dass es jemals langweilig wird. Es ist tatsächlich, was ich jeden Tag mache. Ich esse jeden Tag Eier. Jeden Tag.
Ja, okay.
Und wird es langweilig? Nicht wirklich, weil ich immer verschiedene Art und Weisen es zubereite. Ab und zu hart gekocht, ab und zu Rührei, ab und zu Scheiben auf dem Brot, das ist immer anders.
Ja. Also Eier ist auf jeden Fall schon mal ganz vorne dabei. Aber ich würde auch sagen, ich glaube, ich könnte jeden Tag einen Döner essen.
Boah.
Ja. Ich glaube, ich könnte jeden Tag Döner essen. Einmal Döner, einmal Yufka, einmal Lahmacun.
Mhm. Ja, bin ich bei dir.
Vielleicht sogar zweimal.
Okay, wenn ihr euch selbst einen völlig neuen Job aussuchen müsstet, komplett außerhalb von Football, was wäre euer Traumjob?
Oh.
Damn. Influencer.
Na, ich glaube, so Yoga-Teacher ist natürlich bei mir ganz vorne.
Okay, ja, der ist geil.
Mann. Aber ich glaube, wenn ich auch so was ganz anderes machen würde, ich glaube irgendwie sowas Gärtnermäßiges oder Agriculture oder sowas. So,
Das ist nice. Ich glaube
sowas. So Pflanzen.
Einer von meinen Buddies, der auch Teammate war für lange Zeit, guter Freund, der hat jetzt hier sich echt so Land gekauft und der zieht jetzt Kühe groß und liebt es, dieses Farmer Life, weißt schon, der Alter hat
Farmer Life,
macht sein Cattle, also seine Herde von Kühen und produziert da Fleisch und so, weißt schon, das Fleisch, wo du auch von geredet hattest, und verkauft da halbe Kühe und so und liebt es, Mann.
Ja, mein alter Buddy Gunner, der hat das in Houston, macht gerade dasselbe, der hat irgendwie 75 Acres oder sowas Land, glaube ich, geholt oder 80 Acres Land. Und macht jetzt auch Kühe mit seinen Brüdern zusammen.
Nice. Ja, das und, ist ein guter Lifestyle, Mann. Richtig so simple, easy, Alter. Und er liebt es auch. Aber nee, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, aber komplett neuer Job, ey. Was wäre das denn? Man, ich weiß es nicht, ey. Ich liebe es, mit den Kindern zu arbeiten. Irgendwie sowas. Ja. Ganz ehrlich, die Kinder geben mir...
Erzieher. Kindergärtner oder sowas, ja. So, wenn du mal geben nur das oder Geld Lehrer. Und sowas alles
ich
wegnimmst, ehrlich, dann
glaub,
ist das schon geil.
Lehrer sein.
Ja. Lehrer?
Ja, ja. Also so jetzt irgendwie Sportlehrer oder was Einfaches. So.
Sport mit Herrn Soccia, Mann. Let's go.
Aber, yes, sir. Das war's auch schon wieder.
Dope. Das war's auch schon wieder, Mann. Ey, hat mich gefreut. Immer wieder spaßig hier dabei zu sein. Leute, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt von dieser Folge, seid ihr unsere Core Audience. An die Core Audience kann ich nur sagen, hey, tut uns einen Gefallen, wir brauchen kein Geld von euch, aber teilt diesen Podcast mit euren Freunden, schickt den an Familie, Verwandte, das ist wirklich der beste Weg, um dem Podcast beim Wachsen zu helfen, damit wir mehr Zeit reinhauen können und euch mehr Sachen liefern können. Ansonsten like, subscribe, lasst einen Comment da, wenn ihr das Ganze auf YouTube anschaut. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Game Changers. Bis dahin. Peace. Ciao.